SRF 1.
Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Wenn plötzlich Millionen fehlen, Schweizer Hilfswerke erhalten kein Geld mehr von der EU.
Die Leidtragenden sind natürlich dann die Notleidenden in den Entwicklungsländern im globalen Süden.
Heißt es dazu bei Allianz Süd. Panalpina gibt den Dänen einen Korb. Wir erklären, warum der Schweizer Logistikkonzern lieber eigenständig bleiben will. Dann.
Guten Tag, mein Name ist Martin Münch, ich bin von der FDP Algi Schönenbuch und ich würde Ihnen gerne zwei, drei Fragen stellen. Es sind Landratswahlen.
Die FDP putzt Klinken, um an neue Wähler zu kommen und an wertvolle Daten. Dazu unsere Reportage und ein Nachgehakt beim obersten Datenschützer. Und Tierherzen für Menschen. Verhelfen neue gentechnische Methoden der Xenotransplantation zum Durchbruch? Und ist das überhaupt wünschenswert? Wir diskutieren mit dem renommierten Münchner Herzchirurgen Bruno Reichart im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Caritas Solidar Suisse oder Terre des Hommes. Sie gehören zu jenen Schweizer Hilfswerken, die künftig ohne Geld aus der EU auskommen müssen. Bis Ende 2018 haben die Hilfswerke nebst Spenden aus der Schweiz auch von der EU satte Beiträge bekommen. Doch damit ist Schluss, wie die zuständige EU-Stelle den Hilfswerken mitgeteilt hat. Was jetzt? Die Suche nach einem Plan B im Bericht von Max Ackermann.
Rund 1 Milliarde Euro liegt im sogenannten ECHO-Fonds, dem Topf, aus dem die EU humanitäre Hilfsprojekte finanziert. Um die 50 Millionen Euro davon erhalten jedes Jahr Schweizer Hilfsorganisationen. Doch jetzt ist Schluss. Brüssel hat die Unterstützung von Schweizer Hilfswerken im Bereich humanitärer Hilfe beendet. Trotz einiger Hinweise in den vergangenen Monaten letztlich doch völlig überraschend, sagt Marc Herkenrath, Direktor von Allianz Süd, der entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft von 6 grossen Schweizer Hilfswerken.
Die erste Reaktion war auf jeden Fall hoppla, das ist ein einschneidender Eingriff.
Und ein unverdienter.
Da werden humanitäre Entwicklungsorganisationen der Schweiz, die gute Arbeit leisten, bestraft für politische Ränkespiele.
Der Brexit habe alles ausgelöst, weniger die laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU um das institutionelle Rahmenabkommen, glaubt Marc Herkenrath. Viele internationale Hilfsorganisationen haben ihren Sitz in London. Die will die EU nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU nicht weiter unterstützen. Mit Folgen auch für das Nicht-EU-Land Schweiz.
Und da will die EU natürlich ein Zeichen setzen, dass sie auch Schweizer Organisationen, die nicht zur EU gehören, vom Mandatspool ausschließt.
Das sieht auch Manuel Bessler so, Chef des Schweizerischen Corps für humanitäre Hilfe.
Hier sehen wir halt die Politik, nicht? Die hier die Rahmenbedingungen setzt. Und dem ist auch, und das ist etwas, dass wir ja auch in anderen Bereichen sehen, leider die humanitäre Hilfe unterworfen.
Die Schweiz sei zwar nicht direkt Partei in dieser Angelegenheit zwischen der EU und den Hilfswerken, betont Bessler, aber wenn möglich, werde der Bund die Schweizer Hilfswerke in der schwierigen Situation unterstützen. Vielleicht sei ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Mit zusätzlichem Bundesgeld aber könnten die Hilfswerke sicher nicht rechnen.
Unsere Budgets sind A gemacht, B verplant. Natürlich habe ich eine Reserve, um auf Notfälle zu reagieren. Aber eben Notfälle und nicht solche Budgetausfälle. In der Tat ist das in dem Sinn schlichtweg nicht möglich, für die Schweiz hier das zu kompensieren.
So realistisch sind auch die Hilfswerke. Man sei schon froh, wenn der Bund nicht auch noch die Gelder für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit streiche, sagt Marc Herkenrath von Allianz Süd.
Das wäre natürlich verheerend. Also ich glaube, man muss die Schweizer Organisation für die gute Arbeit, die sie leisten, dann eben auch würdigen und ihnen mit Programmbeiträgen ihre Programme unterstützen.
Während Schweizer NGOs jetzt keine EU-Gelder mehr bekommen für humanitäre Hilfe, arbeitet der Bund weiterhin mit europäischen Hilfswerken zusammen. Dieses Ungleichgewicht müsste man vielleicht etwas genauer anschauen, findet Mark Herkenrath, ohne allerdings in Protektionismus und Nationalismus zu verfallen. Die Hauptopfer der neuen EU-Politik seien ja nicht die Schweizer Hilfswerke, sondern es seien die Menschen in armen Ländern, die bis jetzt von deren Projekten profitieren konnten.
Der Bericht von Max Ackermann. Nun ins Nachrichtenstudio zu Valerie Wacker mit weiteren Meldungen in der Übersicht.
Im Machtkampf in Venezuela haben die Regierungen mehrerer EU-Staaten ihre Unterstützung für Juan Guaidó bekannt gegeben. Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, man anerkenne Guaidó als Übergangspräsidenten. Auch Deutschland anerkenne Guaidó, sagte eine Sprecherin der Regierung. Weiter stellten sich Spanien, Großbritannien und weitere EU-Staaten ebenfalls hinter Guaidó. Mehrere EU-Staaten hatten Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro mit einem Ultimatum aufgefordert, neue Präsidentenwahlen anzusetzen. Maduro ließ die gesetzte Frist jedoch verstreichen. Der Bund weitet seine Empfehlungen für die sogenannte Zeckenimpfung aus. Es geht um den Schutz vor dem FSME-Virus, das von Zecken übertragen wird und Hirnhautentzündungen auslösen kann. Neu gelte die ganze Schweiz als Risikogebiet der Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Ausnahme seien die Kantone Tessin und Genf, sagt Patrick Mattes vom Bundesamt für Gesundheit.
Risikogebiet heisst, dass es in diesen Gebieten zu Übertragungen von Frühsommer-Meningoenzephalitis gekommen ist, dass also ein Risiko besteht, wenn Sie sich in diesen Gebieten aufhalten, dass wenn Sie einen Zeckenstich haben, dass Sie eben allenfalls erkranken könnten.
Der Bund empfiehlt deshalb, wer sich im Freien aufhält, insbesondere im Wald, sollte sich impfen. Im letzten Jahr sind laut BAG 377 FSME-Fälle gemeldet worden, so viele wie noch nie. Beim Sorgentelefon 143 der dargebotenen Hand sind im letzten Jahr rund 175.000 Gespräche geführt worden. Das sind gut 8% mehr als im Vorjahr. Vor allem Anrufer mittleren und höheren Alters hätten sich gemeldet, heißt es in einer Mitteilung. Rund ein Fünftel der Hilfesuchenden sei über 65-jährig gewesen. Zwei Drittel der Anrufer waren Frauen. Die Privatbank Julius Baer will ihre Ausgaben um 100 Millionen Franken senken, um effizienter zu werden. Unter anderem sollen 2% der Stellen abgebaut werden, schreibt Julius Baer in einer Mitteilung. Der Schweizerische Bankpersonalverband bedauert den angekündigten Abbau. Er geht davon aus, dass 120 bis 180 Stellen betroffen sein dürften. Irak wehrt sich gegen die Idee von US-Präsident Donald Trump, dass US-Soldaten von Irak aus das Nachbarland Iran ausspionieren könnten. Trump habe nicht um Genehmigung für solche Aktivitäten gebeten, sagte der irakische Präsident Barham Saleh. Die US-Truppen seien in Irak, um Terroristen zu bekämpfen. Weiter sagte Saleh, die irakische Verfassung lehne jede Nutzung des Irak für einen Angriff auf ein Nachbarland ab. US-Präsident Donald Trump hatte gestern in einem Fernsehinterview die Idee eingebracht, einige hundert US-Soldaten aus Syrien nach Irak zu verlegen, um von dort, Zitat, Iran zu beobachten. Er galt als Ausnahmeathlet, nun ist der frühere finnische Skispringer Matti Nykänen tot. Er wurde 55 Jahre alt. Laut dem Chef des finnischen Skisprungverbands war Nykänen seit einiger Zeit krank. Der Verstorbene gewann 1984 bei Olympia in Sarajevo und 1988 in Calgary insgesamt 4-mal Gold und 1-mal Silber. 4-mal holte er den Gesamtweltcup und 2-mal gewann er die Vierschanzentournee. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen scheint vielerorts die Sonne. Im Flachland liegt stellenweise Nebel. In der Höhe ziehen einige Wolkenfelder vorüber. Die Temperaturen reichen im Norden rund 3 Grad, im Süden 10 Grad.
Der Basler Logistikkonzern Panalpina, einer der größten Logistiker des Landes, soll eigenständig bleiben. Das will die Hauptaktionärin, die Ernst-Göhner-Stiftung, und lehnt ein Übernahmeangebot des dänischen Konkurrenten DSV ab. 4 Milliarden Franken hätten die Dänen für Panalpina geboten. Ivan Lieberherr von der SRF-Wirtschaftsredaktion, war das Angebot zu wenig gut?
Nun, die Ernst-Göhner-Stiftung, die Hauptaktionärin, hofft entweder auf ein noch höheres Angebot oder sie traut Panalpina zu, allein erfolgreicher zu sein als eben unter dem Dach der dänischen DSV. Allein oder indem Panalpina selber Unternehmen schluckt und so wächst. Die Basler sehen sich selber ja eher als Jäger und nicht als Gejagte. Und was aus Sicht der Ernst-Göhner-Stiftung wohl auch gegen die Dänen spricht, sie verfolgen keine ganz so großzügige Dividendenpolitik wie Panalpina heute. Will heißen, als Teil der dänischen DSV würden möglicherweise weniger Dividenden in die Kasse der Ernst-Göhner-Stiftung fließen als heute. Und diese Dividenden sind eine wichtige Einnahmequelle für die Stiftung, die damit kulturelle, wissenschaftliche und soziale Projekte unterstützt.
Auf Dividenden schielen, um Geld für die Stiftung zu haben, mag dieses Argument auch betriebswirtschaftlichen Ansprüchen genügen?
Naja, der Vorwurf steht schon länger im Raum, dass sich die Ernst-Göhner-Stiftung sich mehr für die eigenen Einnahmen interessiere, also für die Dividenden und weniger für das gesamte Unternehmen Panalpina. Kritische, aufmüpfige Aktionäre wie die schwedische Cevian kritisieren, die Stiftung sei ein Bremsklotz für das Unternehmen, das kaum vom Fleck komme. Diese kritischen Aktionäre haben nun durchgesetzt, dass Panalpina Verwaltungsratspräsident Peter Ulber im Mai abtreten wird. Ulber gehört auch dem Stiftungsrat der Ernst-Göhner-Stiftung an. Mit seinem Rücktritt nun als Panalpina-Präsident werden die sehr engen Bande zwischen Unternehmen und Stiftung etwas gelockert.
Und genügt das, Cevian? Wir kennen Cevian, ist kein Unbekannter. Wir erinnern uns, erst kürzlich hat der Investor mit viel Druck durchgesetzt, dass ein großer Teil des Unternehmens bei der ABB verkauft wurde.
Ich denke, dass auch bei Panalpina der Druck von Cevian und anderen kritischen Aktionären groß bleiben wird. Zudem, die Logistikbranche ist noch immer stark fragmentiert, zersplittert. Viele kleine Unternehmen buhlen da um Aufträge und Marktanteile. Es gibt Überkapazitäten. Hier sind also weitere Übernahmen und Zusammenschlüsse absehbar. Umso mehr muss Panalpina jetzt liefern. Der Druck ist groß. Sonst könnte das Unternehmen schnell wieder zum Gejagten werden, wenn es als Jäger weiterhin so kraftlos ist.
Danke für diese Einschätzungen, Ivan, lieber Herr aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Ja, und das haben wir hier im Rendezvous noch für Sie bereit. Von Gier getrieben, australische Banken sollen sich Skandalöses geleistet haben. Jetzt nimmt sie die Regierung an die kurze Leine. Und auf gute Nachbarschaft. Armenien christlich und Iran muslimisch pflegen eine pragmatische Beziehung. Iranische Touristen schätzen die Freiheiten an der Grenze, zum Beispiel beim Alkohol. Dazu unsere Reportage kurz vor eins. Geschäfte mit Toten, faule Hypotheken, Versicherungen, die keine sind. Australische Banken und Versicherungen sollen ihre Kunden systematisch hintergangen haben. Von Gier getrieben, statt den Kunden zu dienen, wie ein Bericht feststellt, den die australische Regierung in Auftrag gegeben hat. Jetzt fordert die Untersuchungskommission Massnahmen. Urs Welterlin berichtet.
Eine Bank, die Prämien für Leistungen erhebt, die dann nie erbracht werden. Finanzberater, die Unterschriften von Kunden fälschen. Hypotheken, die von Agenten verkauft wurden, obwohl klar ist, dass die Kunden nicht die Mittel haben, um ihre Schuld zurückzuzahlen. Versicherungsprodukte, die sich später als wertlos erweisen. Menschen, die ihre gesamte Altersvorsorge verloren haben, weil sie von einem Berater zum Kauf einer Anlage überredet worden waren, die sich kurze Zeit später als Flop erwies. Das sind einige wenige Beispiele aus dem Abschlussbericht der Kommission. Nach 11 Monaten dauernden Untersuchungen, öffentlich geführten Interviews mit Opfern und gelegentlich an eine Inquisition erinnernde Verhöre der Führungskräfte australischer Banken kam die Untersuchung zum Schluss. Der Finanzsektor müsse Vorschriften und Verhaltensregeln für den Verkauf von Finanzprodukten, Versicherungen und Hypotheken komplett überholen. Die Regierung will 76 Empfehlungen der Kommission prüfen, mit denen die Führung und Überwachung des Sektors verbessert werden sollen. Gleichzeitig leitete die Kommission 24 australische Großbanken und Versicherungen wegen möglicher Verfehlungen oder krimineller Taten an die Finanzaufsichtsbehörden weiter zur Untersuchung. Gier und Gewinnsucht seien über Jahre die Treiber der Industrie gewesen, so das Fazit von Kommissionsleiter Kenneth Haynes, einem ehemaligen Oberrichter. Wesentliche Bereiche der Finanzwirtschaft funktionierten auf Basis von Kommissionen und Gratifikationen. Je mehr ein Berater verkaufe, wenn möglich die hauseigenen Produkte, auch wenn sie schlechter sind oder gar nutzlos, desto höher seine Kommission. Doch gerade die Aufsichtsbehörden ernteten auch heftige Kritik. Sie sollen jetzt selbst beaufsichtigt werden durch eine neue Behörde. Denn die Wächter über die Finanzindustrie hätten schlicht ihre Arbeit nicht gemacht und nur allzu oft beide Augen zugedrückt.
Viertel vor eins. Auch in diesem Wahljahr 2019 stehen die Parteien vor der Frage, wie holen wir möglichst viele Stimmen? Die FDP glaubt, eine Antwort gefunden zu haben. Sie macht Hausbesuche und lässt sich dabei von moderner Technologie helfen. Eine Smartphone-App zeigt der Partei, wo ihre möglichen Wählerinnen und Wähler wohnen. Dort geht man dann Klinken putzen. Derzeit testet die FDP diesen Haustürwahlkampf in drei Kantonen, in denen demnächst gewählt wird. Patrick Künzle war bei einem Testlauf dabei.
Samstagmorgen in Allschwil, der größten Gemeinde des Kantons Basel-Land. Martin Münch, Kandidat bei den kantonalen Wahlen, klingelt an einer Haustüre. Eine ältere Frau öffnet.
Guten Tag, mein Name ist Martin Münch, ich bin von der FDP Allschwil Schönenbuch und ich würde Ihnen gerne zwei, drei Fragen stellen zu den Landratswahlen.
Die Frau ist einverstanden.
Uns würde wundern, ob Sie bei den letzten Landratswahlen sind gewählt.
Ich gehe immer wählen.
Das ist toll. Welche Partei haben Sie gewählt?
Das weiss ich nicht mehr.
Gehen Sie bei den kommenden Landratswahlen wählen? Jetzt Ende März sind wieder Landratswahlen.
Ja,
gehen Sie auch wieder?
Ja.
Ob Sie FDP wählen, wissen Sie aber nicht. Und so ist das Gespräch schnell wieder zu Ende. Door-to-Door-Wahlkampf nennen die Freisinnigen dieses Türklinkenputzen. Es gehe darum, mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. An welchen Haustüren FDP-Politiker Münch klingelt, ist kein Zufall. Eine Smartphone-App sagt ihm, wo er seine Hausbesuche machen soll.
In der App von dem Campaign-Leiter auf der Website, dort haben wir einen Bereich eingekreisen. Sie haben dort gewisse Bereiche als grün deklariert. Das sind eher FDP, also eher liberale Wähler dort vermuten. Dann haben wir dann eingekreist, das Gebiet, und haben das uns dann zuteilt. Und jetzt gehen wir auf diese Strasse Leute.
Um zu wissen, wo ihre potenziellen Wähler wohnen, stützt sich die FDP auf öffentliche Daten. Das Politforschungsinstitut GFS hat für sie ausgerechnet, welche Straßen zu welchem politischen Milieu gehören. Die Freisinnigen sind, natürlich, in eher bürgerlichen Quartieren unterwegs.
Es hat links und rechts Einfamilienhäuser. Ja, da wohnen eher so die mittlere bis gehobene Schicht wohnt da. Und sieht recht gepflegt aus.
In anderthalb Stunden besucht er rund 20 Häuser. Die Erfolgsquote ist bescheiden. In drei Haushalten heißt es, man wähle bereits FDP. Eine Frau zumindest überlegt sich, FDP zu wählen. Alle anderen wählen entweder gar nicht, sie wählen andere Parteien oder sind nicht zu Hause. Bei seinen Hausbesuchen sammelt FDP-Politiker Münch viele Daten. Er hat einen Helfer dabei, der jedes Gespräch protokolliert. Stellt sich die Frage, ist das nicht heikel, wenn eine Partei Daten sammelt? Daniel Graf, Experte für politische Kampagnen, findet:
Der heikle Punkt ist die Frage, was passiert, wenn das Gespräch vorbei ist. Werden dann diese Daten, zum Beispiel wen ich wähle, was mich interessiert, was ich für Hobbys habe, werden diese Daten gespeichert mit meiner Adresse? Werde ich gefragt, ob ich das will?
Für Daniel Graf ist klar, wie man als Partei bei Hausbesuchen vorgehen müsste.
Korrekt wäre, wenn die Freiwilligen, die ein Gespräch geführt haben, am Schluss klar fragen, ob die Daten gespeichert werden dürfen, ob man Informationen möchte oder ob man nicht möchte, dass diese Daten gespeichert werden.
Fragt sich, hält sich die FDP daran? Selbstverständlich, versichert Matthias Leitner, der in der Schweizer Parteizentrale in Bern verantwortlich ist für den Wahlkampf.
Wir schulen unsere Mitglieder darin, dass sie ganz am Anfang des Gespräches die Frage stellen, ob es in Ordnung ist, dass man Notizen macht. Und dort ist jeder Person freigestellt, auch zu sagen, nein, das möchte ich nicht.
Und tatsächlich halten sich in Allschwil die Freisinnigen an diese Vorgabe. Aber die Leute, die von ihnen Besuch erhalten, erfahren nicht, was mit den Gesprächsnotizen passiert. Sie werden weitergeleitet an die Schweizer FDP-Zentrale in Bern.
Diese Daten werden gespeichert und ausgewertet. Je nachdem gehen wir diese Person dann noch einmal an, zu einem späteren Zeitpunkt. Und zum Schluss der Kampagne, nach den Wahlen, werden wir diese Rohdaten dann auch wieder löschen.
Dieses Vorgehen, darauf legt die FDP Wert, sei unbedenklich und mit dem eidgenössischen Datenschützer abgesprochen.
Die FDP sagt also, das Vorgehen sei mit dem Datenschützer abgesprochen. Stimmt das so, habe ich den eidgenössischen Datenschützer Adrian Lopsiger gefragt.
Unsere Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen stehen den Parteien und den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, aber wir sind hier nicht als Genehmigungsbehörde tätig.
Aber was genau müssen denn die Parteien erfüllen, wenn sie so wie jetzt zum Beispiel die FDP solche Daten sammeln?
Wir haben einen Leitfaden gemacht. Dieser Leitfaden ist konkret, er sagt, alles, was Sie mit den Daten der Stimmbürger machen, müssen Sie transparent machen. Sie müssen sagen, zu welchem Zweck Sie diese Daten bearbeiten. Sie müssen für die Stimmbürger erklären, dass das ganze Prozedere nachvollziehbar ist, was vor sich geht. Und Sie müssen auch sagen, eben zum Beispiel bei einem Door-to-Door-Wahlkampf müssen Sie sagen, was ist der Zweck, wie lange bearbeiten wir die Daten, wann ist der Zweck erfüllt und wann werden die Daten wieder gelöscht. Das ist konkret und jetzt ist es an jeder Partei, das eben möglichst vorbildlich umzusetzen und ich setze hier eben auch auf die Eigenverantwortung und auf die Eigeninitiative der Parteien, hier eben auch als Vorbilder aufzutreten.
Auf der anderen Seite setze ich als Bürgerin auch auf den obersten Datenschützer, dass er da kontrolliert, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht.
Wir begleiten diesen Prozess, aber wir sind hier bewusst nicht in unserer Kontrollaufgabe tätig. Wir machen keine flächendeckenden Kontrollen. Jetzt im jetzigen Moment ist es so, dass die Parteien noch 9 Monate vor den eidgenössischen Wahlen Zeit haben, unseren Leitfaden umzusetzen. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, aber wir sind nicht jetzt daran, hier ständig flächendeckende Kontrollen zu machen.
Welche anderen Methoden wenden den Parteien sonst noch an, um an Daten zu kommen?
Es werden Daten auch von Datenhändlern beschafft, es werden Daten dann auch mit Analyseunternehmen verdichtet. Das sind alle Methoden, die eben auch im kommerziellen Bearbeiten von Daten verwendet werden. Das ist legitim, aber wie ich gesagt habe, es müssen einfach erhöhte Anforderungen an die Transparenz erfüllt werden.
Fazit, was raten Sie Bürgerinnen und Bürgern, um sich hier zu schützen, möglichst gut?
Ich lade Sie ein, einfach auch auf den Homepages der Parteien zu schauen, was an Informationen vorhanden ist und nötigenfalls eben auch mit den Parteien Kontakt aufzunehmen. Wie gesagt, wir sind auch für die Parteien da, wir beraten sie, um eben zu helfen, dass jetzt in dieser Zeit bis zu den eidgenössischen Wahlen die Angebote möglichst von allen Parteien verbessert und bürgerfreundlich eingestellt werden können.
Und sind Sie da intensiv im Gespräch mit den Parteien? Kommen die aktiv auf Sie zu, um sich beraten zu lassen?
Jeden Tag haben wir eine Hotline und wir sind für die Parteien da.
Sagt Adrian Lopsiger, der oberste Datenschützer der Schweiz. Armenien, das kleine christliche Land im Südkaukasus, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinen muslimischen Nachbarn Türkei und Aserbaidschan. Aber da ist noch der große Nachbar im Süden, der Iran. Hier zeigt sich, Religion spielt keine Rolle, wenn andere Interessen im Spiel sind. Der Handel zwischen den Ländern floriert und iranische Touristen reisen in Scharen nach Armenien. Allerdings könnte damit schon bald Schluss sein. Judith Huber mit einer Reportage aus armenischen Hauptstadt Erivan.
Freitagsgebet in der Blauen Moschee in Erivan. Nur wenige Gläubige haben sich in der persischen Moschee aus dem 18. Jahrhundert mit der großen blau-goldenen Kuppel versammelt. Es ist das einzige islamische Gotteshaus, das im überwiegend christlichen Armenien in Betrieb ist. Straßenlärm dringt in den Innenhof der Anlage. Dort blühen Rosen und allerlei Sträucher, gruppiert um einen großen Brunnen. Tevos Matevosyan ist Orientwissenschaftler, arbeitet aber inzwischen in der Finanzbranche. Der junge Armenier sagt mit Blick auf die Moschee, zu Sowjetzeiten sei das Gotteshaus umgenutzt worden.
So this mosque too, as far as I know, it wasn't being used as a mosque during the Soviet years and in the early 90s.
Die iranische Regierung habe dann, nach dem Zerfall der Sowjetunion, das Gebäude gekauft und renoviert. Die Moschee werde vor allem von iranischen Geschäftsleuten und Studenten genutzt, die in Armenien lebten.
The people have some place to pray.
Diese kommen seit 1991, nach dem Ende der Sowjetunion, die Grenzübergänge geöffnet wurden und sich ein reger Handel zwischen Armenien und Iran entwickelte. Wichtig, ja sogar überlebensnotwendig, wurde die offene Grenze zu Iran während den Jahren des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan. Denn sie war die einzige stabile offene Grenze, über die Güter in das verarmte und isolierte Armenien gelangen konnten. Deshalb sagt Matevosyan:
Well, with Iran, here's the thing. You see, there is very huge trade flow. And
unsere Beziehung zu Iran läuft über den Handel. Auch wenn wir uns vielleicht nicht besonders mögen, verkaufen wir uns gegenseitig Güter. Der Iraner, das ist in der armenischen Erfahrung ein Lastwagenfahrer oder ein Händler. Oder aber ein Tourist. Besser gesagt, ganze Gruppen von iranischen Touristen, die visafrei einreisen dürfen. Sie kommen vor allem während der Festtage, wie Tevos Matevosyan sagt.
So the main inflow of Iranian tourists into Armenia happens during our New Year's, their New Year, the Nowruz.
Dann trifft man auf Erivans Straßen auf Hunderte von Iranern. Und viele von ihnen sind betrunken.
Alcohol is forbidden in Iran for the Muslim population. That's why.
Alkohol ist in Iran verboten. Deshalb kommen sie hierher, um zu trinken. Sie haben aber keine Trinkkultur, mixen alles und konsumieren viel zu viel. Sie werden laut und benehmen sich daneben. Mit einem dieser iranischen Touristen sprechen wir an einer Straßenecke im Zentrum von Erivan. Es ist ein großer, grobschlächtiger Mann mit Brille. Eigentlich hatten wir seine Frau angesprochen, eine elegante Dame mit senfgelbem Mantel und dickem Make-up auf der unreinen Haut. Doch er drängt sich vors Mikrofon, während sie gelangweilt auf ihrem Handy herumzutippen beginnt.
You may know, we don't have freedom in Iran.
In Iran gäbe es keine Freiheit. Keine Freiheit zu trinken oder sich als Frau in der Öffentlichkeit unverschleiert zu bewegen.
She's my wife. She doesn't want to have hijab.
Meine Frau will sich nicht verschleiern und muss hierher kommen, um diese Freiheit genießen zu können. Und ich will trinken, in die Disco und in Nachtclubs gehen. Das ist zu Hause nicht möglich. Auf der Flaniermeile Northern Avenue, die wie eine Schneise das alte Stadtzentrum von Erivan zerschneidet, treffen wir einen weiteren Iraner. Einen Iraner, der ebenfalls die Freiheit genießt. Die Freiheit, nämlich auf der Straße musizieren zu können. Der Gitarrist und Sänger ist ein ganz in Schwarz gekleideter junger Mann mit pechschwarzem langem Haar, das er zu einem Rossschwanz zusammengebunden hat. Er pendelt zwischen Iran und Armenien hin und her, sagt der Straßenmusiker. Denn in Iran könne er nur an Privatanlässen spielen, hier in Armenien jedoch auch auf der Straße. Und das bringe viel mehr Geld ein. Überhaupt, es gefalle ihm in Armenien. Iran und Armenien, das ist eine pragmatische Beziehung. Religion spielt keine Rolle. Beide Staaten wollen den Einfluss der Türkei begrenzen und ihre eigene Isolation vermindern. Armenien braucht Iran als Handelspartner und als Verbindung zur Welt. Denn die Grenzen zur Türkei im Westen und zu Aserbaidschan im Osten sind zu. Doch diese wichtige Verbindung zur Welt ist bedroht. Die USA machen Druck, dass sich Armenien den Sanktionen gegen Iran anschließt, wie das bereits der nördliche Nachbar Georgien getan hat und die wichtige Grenze zum südlichen Nachbarn schließt. Doch das will Armenien unbedingt vermeiden. Ob das kleine Land dem Druck der USA standhalten kann, ist ungewiss. Außerdem sind erste Auswirkungen der US-Sanktionen gegen Iran bereits spürbar. Es kommen weniger Touristen und Touristinnen aus dem südlichen Nachbarland. Und vielleicht ist ja auch die iranische Straßenmusik in Erivan schon bald Geschichte.
Die Reportage von Judith Huber. Zu Armenien gibt es auch eine Sendung international zum Nachhören auf www.srf.ch. Sendungen/international. Es ist gleich eins. Gleich haben wir eine Kapazität zu Gast, wenn es um Fragen rund um die Transplantation von Tierorganen in Menschen geht. Eine neue Methode mit genveränderten Tieren gibt der Forschung neuen Aufschwung. Was ist machbar? Was wünschenswert? Das fragen wir den Münchner Herzchirurgen Bruno Reichardt im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Valerie Wacker.
Im Machtkampf in Venezuela haben die Regierungen mehrerer EU-Staaten ihre Unterstützung für Juan Guaidó bekannt gegeben, darunter Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Der Bund weitet seine Empfehlungen für die sogenannte Zeckenimpfung aus. Neu gelte die ganze Schweiz, außer die Kantone Tessin und Genf, als Risikogebiet. Es geht um den Schutz vor dem FSME-Virus, das von Zecken übertragen wird und Hirnhautentzündungen auslösen kann. Der Schweizer Logistikkonzern Panalpina soll nicht vom dänischen Konkurrenten DSV übernommen werden. Das schreibt die größte Panalpina-Aktionärin, die Ernst-Güner-Stiftung. Sie hält rund 46% der Anteile an Panalpina.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.